Rainer, lies mal vor.
17. Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch.
30. September. Herr Harker traf um 9 Uhr ein. Er hatte das Telegramm seiner Frau erhalten, kurz ehe er von Whitby abfuhr. Er ist außergewöhnlich klug, wie ich aus seinem Gesicht schließen zu können glaube, und voll Energie. Wenn sein Tagebuch auf wahren Erlebnissen beruht, wenn ich meine eigenen merkwürdigen Erlebnisse in Betracht ziehe, kann das auch wahr sein, ist er auch ein Mann von bedeutender Seelenstärke. Dieser zweite Abstieg zu den Grabgewölben war ein bemerkenswerter Beweis von Wagemut. Nach der Lektüre seines Berichtes hätte ich erwartet einen Repräsentanten unerschrockener Männlichkeit, nicht den ruhigen, geschäftsmäßigen Gentleman in ihm kennenzulernen, der heute bei uns eintraf. Später. Nach dem Lunch zogen sich Herr und Frau Harker in ihr Zimmer zurück, und als ich eine Weile später vorbeiging, hörte ich das Klappern der Schreibmaschine. Sie sind fleißig an der Arbeit. Frau Harker sagte, dass sie sich bemühten, jedes, auch das kleinste Beweisstück, in die chronologische Ordnung einzufügen. Harker hat den Briefwechsel zwischen dem Adressaten der Kisten in Whitby und den Spediteuren in London ausfindig gemacht. Nun liest er gerade mein Tagebuch in der Übertragung seiner Frau. Ich möchte wissen, was Sie darüber denken. Ja, da kommt er. Es ist doch merkwürdig, dass mir nie die Idee kam, dass unser Nachbarhaus das Versteck des Grafen sein könnte. Wir hätten doch genug Schlüsse aus dem Verhalten des Patienten Renfield ziehen können. Das Bündel mit Papieren, den Kauf des Grundstücks betreffend, lag bei den Akten. Hätten wir sie nur früher besessen, wir hätten dann Lucys Leben retten können. Halt! Auf diesem Weg lauert der Wahnsinn! Harker ist wieder hinaufgegangen und ordnet sein Material. Der versprach, zu Tisch eine vollkommen zusammenhängende Aufzählung der Tatsachen mitzubringen. Er meinte, ich solle inzwischen Renfield besuchen, der doch bisher eine Art Anzeiger für das Kommen und Gehen des Grafen gewesen war. Vorläufig glaubte ich noch nicht daran. Wenn ich aber die Daten vergleiche, so kann ich doch die Möglichkeit nicht von der Hand weisen. Es ist doch gut, dass Frau Harker die phonographischen Aufzeichnungen mit der Maschine niederschreibt. Wir hätten sonst die Daten nie genau finden können. Als ich bei Renfield eintrat, saß er friedlich mit gefalteten Händen da und lächelte gutmütig. In diesem Augenblick kam er mir so vernünftig vor wie jeder andere Mensch. Ich setzte mich zu ihm, plauderte mit ihm über alles Mögliche, und er ging in ungezwungener Weise darauf ein. Er sprach auch, ohne dass ich ihm dazu Veranlassung gegeben hätte, davon heimgehen zu wollen. Ein Thema, das er meines Wissens noch nie berührt hat, solange er hier weilt. Tatsächlich sprach er von seiner demnächstigen Entlassung wie von einer ausgemachten Sache. Ich glaube, wenn ich nicht mit Harker über diese Angelegenheit gesprochen und die Daten seiner Ausbrüche mit den Briefen verglichen hätte, ich hätte ihm nach einer kurzen Beobachtungszeit jetzt den Entlassungsschein geschrieben. Wenn ich aber die Verhältnisse kenne, habe ich doch einen finsteren Verdacht. Alle diese Anfälle waren in irgendeiner Weise mit der Anwesenheit des Grafen verknüpft. Was bedeutet also diese Miene absoluter Zufriedenheit? Ist es möglich, dass sein Instinkt eine gewisse Genugtuung über den endlichen Sieg des Vampirs empfindet? Halt! Er ist ja selbst ein Zoophagus, und in seinen wilden Rasereien vor dem Kapellentor des verlassenen Hauses sprach er immer von seinem Meister. Das befestigt mich wieder in meiner Auffassung. Nach einer Weile entfernte ich mich. Renfield ist augenblicklich zu vernünftig, als dass man es wagen dürfte, ihm zu viele Fragen zu stellen. Er könnte schließlich nachdenklich werden. Und dann? So ging ich dann. Ich misstraute diesem, seinen ruhigen Verhalten und habe den Wärter angewiesen, ein wachsames Auge auf ihn zu haben und für alle Fälle eine Zwangsjacke bereitzuhalten.
Jonathan Harkers Tagebuch. 29. September. Im Zug nach London. Nachdem ich Herrn Billingtons Mitteilung erhalten hatte, dass er mir jede in seinem Vermögen stehende Auskunft erteilen wolle, hielt ich es für das Beste, direkt nach Whitby zu gehen und an Ort und Stelle die nötigen Nachforschungen anzustellen. Es war zuerst meine Aufgabe, die geheimnisvolle Schiffsladung vom Schloss des Grafen aus bis zu ihrem Platz in London zu verfolgen, da wir später vielleicht Nutzen daraus ziehen können. Billington Junior, ein hübscher junger Mensch, erwartete mich auf dem Bahnhof und brachte mich nach dem väterlichen Haus, wo alles schon darauf eingerichtet war, dass ich dort übernachtete. Es ist ein gastfreundliches Haus. Sein Grundsatz schien: gib dem Gast, was du hast, aber lass ihm seine Freiheit. Sie wussten alle, dass ich sehr beschäftigt war und dass ich nicht aufgehalten werden dürfe. Herr Billington hatte deshalb alle Papiere, die den Transport der Kisten betrafen, bereitgelegt. Es durchzuckte mich, als ich einen der Briefe wiedererkannte, die ich auf dem Tisch im Bibliothekszimmer des Grafen hatte liegen sehen, ehe ich von seinen teuflischen Plänen die geringste Ahnung hatte. Alles war sorgfältig überdacht und systematisch und genau ausgeführt worden. Er schien sich auf jedes Hindernis vorbereitet zu haben, das sich der Ausführung seines Planes zufällig in den Weg legen konnte. Er hatte keine Möglichkeit außer Acht gelassen. Die völlige Genauigkeit, mit der seine Aufträge ausgeführt worden waren, war die logische Folge der aufgewendeten Sorgfalt. Ich sah die Anweisung und nahm eine Abschrift davon. 50 Kisten gewöhnlicher Erde für Experimentierzwecke. Auch die Kopie des Briefes an Carter Patterson und die Antwort darauf sah ich. Von beiden nahm ich ebenfalls Abschrift. Das war alles, was mir Billington an Informationen geben konnte. Ich begab mich deshalb zum Hafen hinunter und suchte die Küstenwächter, die Zollbeamten und den Hafenmeister auf. Sie wussten alle etwas über die seltsame Ladung des gespenstischen Schiffes zu sagen, das schon seinen Platz in der Lokaltradition gefunden hatte. Aber keiner von ihnen konnte die einfache Bezeichnung 50 Kisten gewöhnlicher Erde irgendwie ergänzen. Ich besuchte auch den Stationsmeister, der mir in zuvorkommender Weise die Leute angab, die die Kisten in Empfang genommen hatten. Ihre Angaben stimmten genau mit denen des Scheines überein, aber sie hatten nichts weiter hinzuzufügen, als dass die Kisten groß und sehr schwer gewesen seien und dass ihr Transport ein böses Stück Arbeit war. Einer von ihnen fügte noch hinzu, dass es ihnen sehr leid gewesen sei, dass kein Herr in der Nähe war, ein solcher wie Sie, Herr, der Ihnen für Ihre schwere Dienstleistung eine Anerkennung in flüssiger Form hätte zukommen lassen. Ein anderer warf ein, dass der Durst, den Sie damals bekamen, ein so furchtbarer gewesen sei, dass Sie ihn, trotz der Zeit, die seitdem vergangen, immer noch spürten. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich diese Quelle von Vorwürfen, ehe ich fortging, in hinreichender Weise verstopfte. 30. September. Der Stationsmeister hatte noch die Güte, mir einige Zeilen an seinen alten Freund, den Stationsmeister von King's Cross, mitzugeben, damit ich von ihm, wenn ich am nächsten Morgen dahin käme, sogleich befriedigende Aufschlüsse über die Ankunft der Kisten erhielte. Auch setzte er mich mit den eigenen Beamten in Verbindung, und ich erfuhr, dass ihre Angaben mit der Originalanweisung völlig übereinstimmten. Die Möglichkeit, sich einen außerordentlichen Durst zu erwerben, war hier eine geringere gewesen. Trotzdem hatten sie aber von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht, und wieder war ich genötigt, postnumerando eine Entschädigung für die gehabten Anstrengungen zu gewähren. Von da begab ich mich zu Carter Pattersons Zentralbüro, wo ich auch schon mit der größten Zuvorkommenheit aufgenommen wurde. Sie schlugen ihr Tagebuch und ihr Briefbuch nach und telefonierten sogleich an ihre Geschäftsstelle in King's Cross, um nähere Einzelheiten zu erhalten. Zum Glück warteten dort gerade die Leute, die damals die Fuhre gemacht hatten, auf Arbeit. Der betreffende Beamte schickte sie herüber und gab einem von ihnen den Frachtbrief und alle Papiere mit, die mit der Ablieferung der Kisten in Carfax zusammenhängen. Auch hier stimmten sämtliche Aufzeichnungen genau. Die Fuhrleute waren imstande, die Knappheit der geschriebenen Worte durch einige Einzelheiten zu ergänzen. Diese bezogen sich, wie ich sofort bemerkte, auf die staubige Beschaffenheit der Ladung und den dadurch verursachten Durst der Transporteure. Da ich doch noch mehr erfahren wollte, so gab ich auch ihnen Gelegenheit, nachträglich dieses angenehme Übel gut zu machen. Dann sagte einer von ihnen:
»Ja, Herr, das Haus, in dem wir damals zu tun hatten, war das Verrückteste, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Weiß der Teufel, es muss mindestens 100 Jahre lang nicht mehr bewohnt gewesen sein. Da lag ein Staub, der war so dicht, dass man sich darin hätte schlafen legen können, ohne sich die Beine blutig zu stoßen. Das Ganze war so vernachlässigt, dass man beinahe noch den alten Jerusalem herausroch. Aber die alte Kapelle, die war das Tollste wirklich. Ich und mein Kamerad, wir konnten gar nicht rasch genug wieder herauskommen. Herr, nicht um eine Prise Schnupftabak möchte ich dort bei Dunkelheit auch nur einen Augenblick mich aufhalten.«
Da ich das Haus gesehen hatte, konnte ich ihm wohl nachfühlen. Wenn er aber alles das gewusst hätte, was ich weiß, würde er wahrscheinlich sich etwas stärkerer Ausdrücke bedient haben. Eines ist mir sehr lieb: dass alle Kisten, die auf der Demeter von Warner nach Whitby angekommen sind, auch wirklich in der alten Kapelle zu Carfax abgeladen wurden. Es sollten eigentlich 50 Stück dort sein. Nach Dr. Sewards Tagebuch aber steht zu befürchten, dass einige von ihnen entfernt wurden. Ich werde den Versuch machen, den Fuhrmann aufzufinden, der die Kisten von Carfax abholte und von Renfield angegriffen wurde. Wenn ich dieser Spur nachgehe, werde ich wohl eine Menge Aufschlüsse erhalten. Später. Mina und ich haben den ganzen Tag gearbeitet und jetzt endlich alle Papiere in Ordnung gebracht. Mina Harkers Tagebuch. 30. September. Ich bin so froh, dass ich mich kaum zu fassen weiß. Vermutlich, weil die drückende Furcht von mir gewichen ist, dass die furchtbaren Erlebnisse und die Berührung seiner kaum vernarbten Wunden nachteilig auf Jonathans Gesundheitszustand einwirken könnten. Ich ließ ihn nach Whitby abreisen und hielt mich dabei so tapfer als möglich, aber trotzdem war ich krank vor Angst. Die geistige Anspannung hat ihm jedenfalls gut getan. Ich hatte ihn noch nie so entschlossen, kräftig und voll Energie gesehen wie jetzt. Es ist genau, wie der gute, teure Professor von Helsing sagte:
»Er ist von gutem Schrot und Korn und bewährt sich, wo andere längst versagen würden.«
Er kam zurück, voll von Lebensmut, Hoffnung und Entschlossenheit. »Wir haben für heute Abend alles in Ordnung gebracht. Ich bin selbst ganz aufgeregt. Eigentlich müsste man ja Mitleid mit jemand haben, der so furchtbar verfolgt wird wie der Graf. Aber schließlich ist er doch kein menschliches Wesen, nicht einmal ein Tier. Wenn man aber Dr. Sewards Bericht über Lucys Tod und das, was nachfolgte, liest, dann müssen einem die Quellen des Mitleids in der Brust versiegen.« Später. Lord Godalming und Herr Morris kamen früher, als wir erwartet hatten. Dr. Seward hatte auswärts zu tun und Jonathan war mit ihm gefahren. So musste ich also die beiden alleine empfangen. Das war mir eine sehr schmerzliche Aufgabe, denn sie rief mir all die süßen Hoffnungen ins Gedächtnis zurück, die Lucy noch vor wenigen Monaten gehegt. Ohne Zweifel hatte ihnen Lucy von mir erzählt, und ich hatte auch den Eindruck, als hätte Van Helsing ihnen beiden gegenüber mein Lob gesungen. Arme Menschen, keiner von ihnen hat eine Ahnung davon, dass ich weiß, wie sie um Lucy geworben haben. Da sie nicht wussten, wie weit meine Kenntnisse gingen, wussten sie auch nicht, was sie sagen und tun sollten. Deswegen drehte sich das Gespräch nur um nichtssagende Dinge. Ich überlegte mir die Sache und kam zu dem Entschluss, dass es das Beste wäre, sie vollständig aufzuklären. Ich wusste aus Dr. Sewards Tagebuch, dass sie beide bei Lucys Tod, ihrem wirklichen Tod, anwesend waren und dass ich nicht zu befürchten hatte, ich könnte Ihnen vor der Zeit ein Geheimnis verraten. So erzählte ich Ihnen, so gut ich konnte, dass ich all die Papiere und Tagebücher gelesen hatte und dass mein Mann und ich soeben damit fertig geworden seien, sie in Ordnung zu bringen. Ich gab jedem von Ihnen eine Kopie, die Sie in der Bibliothek lesen sollten. Als Dr. Godalming die seine in Empfang nahm, »Es ist schon ein ansehnliches Bündel«, sagte er. »Haben Sie dies alles geschrieben, Frau Hacker?« Ich nickte und er fuhr fort. »Ich sehe ja Ihre Beweggründe dazu nicht ein, aber Sie sind alle so gut und edel und haben so eifrig und energisch gearbeitet, dass ich nichts Besseres tun kann, als Ihnen blindlings zu folgen und zu versuchen, mich Ihnen nützlich zu machen. Ich habe schon eine Lektion bekommen, die einen bis zum letzten Stündchen des Lebens demütig machen könnte. Außerdem weiß ich, dass Sie meine arme Lucy lieb gehabt haben.« Hier wandte er sich ab und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Ich konnte sein Weinen vernehmen. Herr Morris legte nur einen Augenblick die Hand auf die Schulter des Freundes und ging dann geräuschlos aus dem Zimmer. Ich glaube, es liegt etwas in der Natur der Frau, was einen Mann veranlasst, seinem Schmerz freien Lauf zu lassen und seine Gefühle vor ihr zu gestehen, ohne dass seiner Männlichkeit dadurch Abbruch geschieht. Denn als Herr Morris das Zimmer verlassen hatte und Arthur sich allein mit mir sah, setzte er sich sofort auf das Sofa und sprach sich rückhaltlos aus. Ich setzte mich neben ihn und nahm seine Hand. Ich hoffe nicht, dass er es unweiblich fand und auch später, wenn er wieder daran zurückdenkt, es unweiblich finden wird. Doch tue ich ihm da Unrecht. Ich weiß, dass dies nie der Fall sein wird. Dazu ist er ein viel zu vornehmer Mann. Ich sagte, dass ich seinen großen Schmerz sah. Ich habe Lucy sehr lieb gehabt und weiß, was sie ihnen war, was sie ihr waren. Sie und ich, wir waren wie Schwestern. Nun, da sie von uns gegangen ist, wollen Sie mir nicht erlauben, Ihnen in Ihrem Leid eine Schwester zu sein? Ich weiß, welche Pein Sie auszustehen hatten, wenn ich auch Ihre Tiefe nicht zu ermessen vermag. Wenn Sympathie und Mitleid imstande sind, Ihnen Ihren Kummer etwas zu erleichtern, wollen Sie mich nicht mittragen lassen? Um Lucys Willen. Eine Zeit lang war der Lord eine Beute des tiefsten Grames. Ich hatte den Eindruck, als fände das Leid, das er die letzten Tage hier schweigend getragen, nun einen plötzlichen, gewaltsamen Ausweg. Er war völlig fassungslos und rang die Hände in unsäglicher Verzweiflung. Er stand auf, setzte sich wieder und die Tränen rollten über seine Wangen. Ich fühlte unendliches Mitleid mit ihm und schloss ihn unwillkürlich in meine Arme. Mit einem Seufzer legte er seinen Kopf an meine Schulter und weinte wie ein müdes Kind, während ihn der Schmerz schüttelte. Wir Frauen haben den Mutterinstinkt, der uns über alles andere wegsehen lässt, wenn er einmal wachgerufen ist. Ich ließ den Kopf des gramerfüllten Mannes an meiner Brust ruhen, es sei es das des Kindes, das einst mein Eigen sein wird, und streichelte sein Haar. Der Gedanke, dass dies doch sehr seltsam sei, kam mir im Augenblick nicht. Nach einer Weile ließ sein Weinen nach und er riss sich mit einer Entschuldigung los, obgleich er auf seine Bewegung keinen Hehl machte. Er erzählte, dass er die vergangenen Tage und schlaflosen Nächte unfähig war, mit irgendjemand zu sprechen, wie man im Kummer sprechen muss. Er kannte auch keine Frau, die ihm ihr Mitgefühl bezeugt hätte oder mit der er, ohne Rücksicht auf die grausigen Umstände, mit denen sein Leid verbunden war, hätte reden können. »Jetzt weiß ich erst, was ich gelitten«, sagte er, indem er seine Augen trocknete. »Ich kann niemand sagen, wie wohl mir die Anteilnahme tut, die Sie mir heute bewiesen. Ich werde Sie ja mit der Zeit noch besser einzuschätzen wissen. Glauben Sie mir, wenn ich schon jetzt nicht undankbar bin, meine Dankbarkeit wird immer mehr wachsen, je mehr mir alles zum Bewusstsein kommt. Darf ich Ihnen ein Bruder sein, mein Leben lang, um Lucys Willen?« »Um Lucys Willen«, sagte ich als wir uns die Hände reichten. »Ja, aber auch um ihretwillen«, fügte er hinzu. »Nein, wenn die Achtung und Dankbarkeit eines Menschen wert ist, gewonnen zu werden, die meinige haben Sie heute gewonnen. Wenn je in Zukunft eine Zeit kommen sollte, wo Sie der Hilfe eines Mannes bedürfen, rufen Sie mich. Sie werden mich nicht umsonst rufen. Gott gebe, dass niemals eine solche Zeit hereinbreche und den Sonnenschein Ihres Lebens trübe. Wenn es Ihnen aber doch beschieden sein sollte, so versprechen Sie mir, mich zu benachrichtigen.« Er sagte das so ernst und sein Kummer war so groß, dass ich fühlte, meine Zusage würde ihn trösten. So antwortete ich dann: »Ich verspreche es.« Als ich den Korridor entlang ging, sah ich Herrn Morris, der zum Fenster hinausschaute. Er fuhr herum, als er meine Schritte vernahm.
»Wie geht es, Arthur?«
fragte er. Meine rotgeweinten Augen mussten ihm aufgefallen sein, denn er fuhr fort:
»Ich sehe, Sie haben ihn getröstet. Es tat ihm Not. Niemand als eine Frau kann dem Mann helfen, wenn ihn das Herzleid zu erdrücken droht. Und er hatte keine, die ihm hätte helfen können.«
Er trug sein eigenes Leid so tapfer, dass es mich innig rührte. Ich sah das Manuskript in seiner Hand und wusste, dass, wenn er es gelesen hatte, ihm auch klar sein musste, in welchem Umfang ich über alles unterrichtet war. Ich sagte: »Ich wollte, ich könnte alle trösten, die Herzeleid tragen. Darf ich Ihre Freundin sein, und wollen Sie sich von mir trösten lassen, wenn Sie dessen bedürfen? Sie werden später einsehen, warum ich das sage.« Er sah, dass es mein voller Ernst war, trat näher, beugte sich tief auf meine Hand und küsste sie. Das schien mir ein zu geringer Trost für diese edle, selbstlose Seele. Unwillkürlich küsste ich ihn auf die Stirn. Tränen traten in seine Augen und mit leiser Stimme sagte er:
»Süßes Weib, Sie werden Ihre Güte und Ihren Edelmut nie zu bereuen haben, solange Sie leben.«
Dann begab er sich in das Arbeitszimmer zu seinem Freund. Süßes Weib! Dieselben Worte hatte er einst zu Lucy gesagt, und wie hatte er sich als Freund bewährt?